Wenn ich so mein Leben zurückblicke, ich kann euch eins sagen, alles ist sinnlos. Ich habe sehr viel erlebt in meinem Leben. Ich habe so vieles betrachtet. Aber was bringt das Ganze? Egal, was ich aufbaue, wer weiß, ob es ein guter Mensch weiterführen wird. Ist doch vollkommen egal, ob ich etwas richtig gut aufgebaut habe. Wenn es nachher ein Trottel weiterführt, ist es auch wieder egal. Was bringt es, wenn ich mir Wissen und Weisheit aneigne? Je mehr ich weiß, umso mehr gibt es, über das ich mich ärgern kann. Das ganze Wissen bringt nichts als Schmerz und Ärger. Also habe ich mir irgendwann mal gedacht, wenn ich auch nur dieses eine Leben habe, okay, ich versuche einfach mal so ein paar Sachen, vielleicht irgendetwas Sinnvolles muss es ja geben. Ich habe Häuser gebaut, ich habe Gärten angelegt, ich habe wirklich fantastische Bauten gebaut, nicht so einen schiefen Turm von Pisa oder so. Aber es hat nichts gebracht. Ich habe Drogen ausprobiert, hat auch nichts gebracht. Ich habe mir Frauen über Frauen geholt und alles hat nichts gebracht. Und wenn ihr glaubt, eine Frau kann stressig sein, ich sag euch, tausend sind stressiger. Und was bringt es, wenn ich einfach weise werde und noch weiser und noch weiser? Am Ende sterbe ich genauso wie der Blödmann neben mir. Es ist vollkommen egal, wie viel Weisheit ich angehäuft habe. Krankheit und Tod erleiden uns beide. Was bringt die ganze Mühe im Leben also? Was bringt diese ganze Mühe? Ich habe danach geforscht. Ich habe festgestellt, ja, ist es nicht gut, wenn man einfach isst und trinkt und sich an der Mühe seiner Arbeit erfreut, anstatt einfach immer mehr aufzuhäufen? Aber ich habe auch da festgestellt, auch das liegt in der Hand Gottes. Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Aber dem Sünder gibt er die Plage, zu sammeln und zusammenzuscharen, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Auch das ist nichtig und haschen nach Wind. Es ist interessant, was dieser Mann für eine Bilanz gezogen hat. Okay, spätestens bei den 1000 Frauen müsste einigen Leuten aufgefallen sein, das ist nicht ganz mein Leben. Aber der Prediger, wenn er darüber schreibt, was er in seinem Leben erlebt hat, und wenn er schreibt, dass er sich Reichtum angehäuft hat, wenn er schreibt, dass er Bauten angelegt hat, dann müssen wir uns das immer im Superlativ vorstellen. Das ist nicht einfach nur ein Mann, der leicht ein bisschen Karriere gemacht hat, der das so mal ein bisschen ausprobiert hat. Das ist jemand, der alles im Superlativ getrieben hat. Und seine Bilanz ist, eine seiner Bilanzen in dem Buch Prediger, ich würde sogar sagen, die erste so Endbilanz, die man im Leben umsetzen kann, ist die, iss und trink und lass dir Gutes gehen an deiner Arbeit. Das ist eine ganz interessante Feststellung. Also besonders die Kombination Arbeit auszugleichen mit Essen und Trinken. Jetzt mal die ganz große Frage im Raum an die Leute, die richtig viel mal lochen. Was lasst ihr als erstes wegfallen? Mittagspause? Mhm. Oder Frühstück? Ja, Frühstück, Mittag. Das Essen fällt immer über die Kante. Wenn man richtig am Malochen ist, lässt man das Essen aus. Oder man ersetzt es durch Fast Food. So, ich schiebe mir noch schnell was rein, aber ein genießerisches Essen. So, der Kurzurlaub, den man nicht buchen muss. Das ist das, was wir sehr schnell einfach hinten wegfallen lassen. Und so ist dieser Ratschlag, den der Prediger uns hier gibt, eigentlich auch wortwörtlich genommen, ein unglaublich guter und zeitloser Ratschlag. Denn wir Menschen, wir haben die Tendenz, wenn wir etwas aufbauen wollen, dann klotzen wir richtig rein und klotzen rein und klotzen rein und irgendwann mal wird man zum Workaholic oder irgendwann mal sieht man nur noch seine Arbeit, seine Arbeit, seine Arbeit und vergisst sich selbst. Und das hat der Prediger gesehen. Wir vergessen uns selbst und das zeigt sich in der Regel so ziemlich als erstes, erstmal bei den Essgewohnheiten. Und so gibt er einen Ratschlag, der wörtlich, aber auch als Prinzip genommen werden kann. Wörtlich in dem Sinne von, gönn dir doch einfach mal eine gute Essenspause. Warum die Mittagspause immer zusammenkürzen? Was hast du am Ende davon? Am Ende hast du vielleicht das Projekt geschafft. Aber wenn das Projekt dich auch geschafft hat, was bringt das dann? Was bringt all unser Mühen, wenn wir nichts haben, woran wir uns erfreuen können? Was bringt das, was wir am Ende erreicht haben? Die Firmenquartalszahlen, werden die uns am Ende, dass wir dann so sagen können, ich habe die Firmenquartalszahlen hochgetrieben. Wird das unsere Lebensfreude sein? Wahrscheinlich eher nicht. Aber mein gutes Essen mit den Kollegen, wo man sich gut bei unterhalten hat, daran wird man sich wahrscheinlich noch eher gut erinnern und mit Freude dran zurückerinnern. Da hatten wir eine gute Zeit. Aber auch sinngemäß hat er, glaube ich, sehr gut darauf das getroffen, was viele Menschen, die etwas aufzubauen versuchen oder irgendetwas zu erreichen versuchen in ihrem Leben, sehr genau getroffen. Mach mal eine Pause und genieß mal. Und wer glaubt, dass das kein göttliches Prinzip ist, ich wage zu behaupten, es ist das allererste göttliche Prinzip. Da steht nämlich gleich in 1. Mose, wenn er die Welt geschaffen hat, hat er einen Tag eingeplant, nur damit wir Pause machen. Mach mal Pause. Nun, jetzt muss man das nicht für alle Leute gleich über einen Kamm scheren. Jemand, der nichts tut und sich jetzt als Ratschlag von dieser Predigt mitnehmen will, mach mal Pause, der wird mich missverstanden haben. Aber wenn wir Menschen etwas aufzubauen versuchen und wenn wir versuchen, irgendetwas zu erreichen, wo wir sagen können, ich habe in meinem Leben was erreicht, dann lassen wir in der Regel genau das hinten wegfallen. Uns selbst. Uns selbst als ein Leben, das wir genießen können. Und vielleicht behaupten dann andere Menschen durchaus zu Recht, ihr lebt zu ewigkeitsbezogen. Ja, ich glaube, manchmal haben diese Menschen recht. Denn so mancher Workaholic, der vielleicht auch hier sitzt, den betrifft das vielleicht nicht im Arbeitsleben, sondern im Gemeindeleben. Wir haben so vieles, wo wir uns reinsteigern können, auch das Gemeindeleben, wo wir uns selbst einfach vergessen. Aber das muss doch getan werden. Ja, und was ist, wenn es nicht getan wird? Kann Gott seine Gemeinde nicht bauen? Kann Jesus seine Gemeinde nicht bauen? Natürlich kann er sie bauen. Also gilt für uns eigentlich als Grundsatz, hin und wieder mach mal eine Pause. Geh mal schön essen. Belohn dich für deine Arbeit. Essen gehen ist in dem Sinne sowieso auch mal ganz praktisch, auch mal wörtlich zu gebrauchen. Als Ratschlag vom Prediger könnt ihr es mitnehmen. Geht mal mit eurer Ehefrau essen, weil dann muss sie nicht spülen. Ja, der Mann trocknet ja ab. Der Prediger weiß also ganz genau, was wir Menschen brauchen. Und er weiß ganz genau, was für ein zeitloser Ratschlag auch über 3000 Jahre hinweg für uns Menschen gültig sein wird. Wir Menschen haben uns nicht verändert. Wir werden uns auch nicht in den nächsten Jahrtausenden verändern. Und so kann man diesen einfachen Ratschlag auf jeden Fall auch mal wörtlich nehmen und braucht seine Freude nicht, wie manche Christen es wirklich zu frommerweise tun, ich werde im Himmel Pause machen. Man darf das Leben hier auch genießen. Und wenn wir Erntedank feiern, dann feiern wir, dass die Arbeit, die wir haben, Früchte gebracht hat. Dann feiern wir, dass die Arbeit, die wir geleistet haben, so viel Ertrag gebracht hat, dass wir auch eine Pause machen dürfen. Denn wenn das nicht so wäre, dann hätten wir auch gleich den Sonntag und überhaupt alle Feiertage und jeglichen freien Tag rausstreichen können. Denn wenn man so viel arbeiten müsste, dass man sich keinen einzigen freien Tag leisten könnte und an diesem freien Tag nichts zu essen hätte, dann hätten wir wirklich keinen Grund, Erntedank zu feiern. Aber wir können Erntedank feiern, weil unsere Arbeit anscheinend genug einbringt, dass wir einen freien Tag verkraften können. Wir können einen freien Tag haben, ohne Hunger zu leiden. Wir können einen freien Tag haben und ihn genießen. Wir können die Früchte unserer Arbeit genießen, ohne dabei zu arbeiten. Und das ist hauptsächlich deshalb möglich, weil Gott unsere Arbeit segnet. Es gibt teilweise so eingebauten Segen. Fleiß hat für gewöhnlich einen eingebauten Segen. Wenn jemand nicht fleißig ist, hat er für gewöhnlich den eingebauten Fluch, dass da nichts bei rumkommt. Aber fleißige Menschen erreichen für gewöhnlich etwas. Jetzt kann man natürlich immer vorzeigen, es gibt Ausnahmen aus der Regel. Ich würde allerdings sagen, man sollte diese Ausnahmen am besten immer am Ende des Lebens beurteilen. Wenn alles rum ist, dann sollte man gucken, ob es wirklich eine Ausnahme war oder nicht. Ansonsten, Gott segnet die Menschen. Gott hat auch große Versprechen an der Stelle gemacht. Und von Jesus lesen wir auch im Matthäus-Evangelium, dass er sagt, Gott lässt die Sonne über Gerechte und Ungerechte aufgehen. Er lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Was bedeutet das? Dass auch ein Gottloser Ernte einfahren kann. Gott ist so gerecht und so liebend, dass er für alle Menschen Segen ausbreitet. Nicht denselben Segen, aber Segen in dem Sinne, dass die Menschen genug zu essen haben und leben können. Aber ich muss sagen, dass wir in der modernen Gesellschaft dazu leicht eher in der Tendenz sind, dass wir sagen würden, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, dann haben wir nicht gut genug gehandelt. Dann liegt das nicht am Segen Gottes. Der Segen Gottes, den bräuchte man eher so als Notfallplan, wenn unsere Methoden versagt haben. Jetzt ist von uns wahrscheinlich, die wenigsten Leute sind noch irgendwie in der Landwirtschaft oder haben was mit Pflanzen zu tun. Aber trotzdem werden wir die Beispiele, die daraus kommen, auch verstehen. Aber wir können eigentlich alles davon auf unseren ganz normalen Arbeitsalltag anwenden. Ich würde allerdings trotzdem mal kurz themenmäßig trotzdem ein bisschen bei der Landwirtschaft bleiben. Zum einen, weil Erntedank zwangsläufig irgendwie so ein bisschen da drin hängt. Und auf der anderen Seite ist dieses Jahr sowieso eine wunderbare Illustration. Wer hat überhaupt die Dürre in den USA mitbekommen? Dürfte ich mal eine Hand sehen? Och, doch einige. Dass Russland auch betroffen war, haben wie viele Leute mitbekommen? Ein bisschen weniger, aber auch einige. Was bedeutet das? Dass die Bäckereien die Preise anziehen wollen. Wer hat das mitbekommen? Ach, das sind wieder ganz viele Hände oben. Genau das bedeutet das. Die Bäckereien mussten die Preise anziehen. Warum? Weil Getreidepreise teurer geworden sind. Wir haben jetzt doch schon einige Zeit Erfahrung mit Bewässerungssystemen und mit Düngesystemen und so weiter. Wir haben schon die Landwirtschaft ziemlich stark perfektioniert. Wenn man jetzt so kleine Tabellen anguckt, wo man dann so sieht, wie viele Personen hat man benötigt, um früher die Landwirtschaft betreiben, um nicht landwirtschaftlich betreibende Personen durchzufüttern, dann ist das wirklich ganz schön in die Höhe geschnellt. Man braucht wirklich nur noch eine Handvoll Leute, um hunderte von Menschen durchzufüttern. Und trotzdem hat das nicht ausgereicht, um einen weltweiten Preisanstieg in den Getreidebereichen aufzuhalten. Besonders die armen Länder haben dieses Jahr teilweise 30% mehr für Getreideprodukte bezahlt. In einem Land, in dem die Leute sich eigentlich eher Gedanken machen, kann ich mir Erntedankfest leisten, kann ich mir überhaupt einen freien Tag leisten, ist das ein ganz schönes Problem. Wo waren unsere ganzen technischen Errungenschaften? Waren wir nicht in der Lage, den Boden besser zu düngen? Naja, das Hauptproblem war ja eine Dürre. Also Dünger hätte da jetzt auch nichts gebracht. Wir hätten noch mehr Wasser ankarren sollen. Aber es gibt doch große Flüsse. Viele große Flüsse, aus denen man Wasser ziehen kann. Aber irgendwo ist auch Sense. Wir können zwar sagen, ja, wir perfektionieren das Bewässerungssystem, wir bauen alles noch besser und noch besser und noch besser, aber wer von euch weiß, dass der Colorado, der so schön durch den Grand Canyon zieht und so, in den letzten Jahren nur noch selten das Meer erreicht hat? Das Delta vom Colorado River sieht man so gut wie gar nicht. Ist kein idyllisches Bild, weil er das Meer in der Regel nicht mehr erreicht. Warum erreicht er das Meer nicht mehr? Weil wir zu viel Wasser rausziehen. Wir können nicht einfach immer alles weiter aufstocken und sagen, wir müssen perfekter arbeiten. Wenn dort oben kein Regen fällt, wo der Fluss entspringt, dann sind unsere Bewässerungssysteme sinnlos. Und wollen wir jetzt das Wasser da hochkarren, das die Regenwolken über Jahrtausende da hochgekarrt haben? Haben wir jemals nachgemessen, wie viel Wasser da einfach so umsonst zur Verfügung gestellt wurde? Es bringt nichts, einfach immer alles weiter zu perfektionieren und alles weiter zu treiben. Im Endeffekt landet man bei solchen tollen Phänomenen wie einem toten Meer, das in Zukunft vielleicht ganz tot ist, weil es nicht mehr da ist. Ein Aralsee, der nur noch auf eine Pfütze zusammengeschrumpft ist, und dann Colorado River, der nicht mal mehr das Meer erreicht. Das ist das Ergebnis, wenn wir versuchen, alles bis zur Vollständigkeit zu perfektionieren und Gott nicht einplanen. Oder wenn Gott einfach sich nicht einplanen lässt. Wir können sehr viel leisten. Wir können sehr viel arbeiten. Und Erntedank ist kein Fest, in dem Gott uns einfach immer alles in den toten Schoß schenkt. Wo wir einfach nur auf der Couch rumsitzen im Schlaraffenland und dann kommt die gebratene Sau mit dem Messer und Gabel im Rücken angelaufen. Das ist nicht Erntedank. Erntedank ist, ich habe gearbeitet und genieße die Früchte meiner Arbeit, weil Gott sie gesegnet hat. Und weil Gott zusätzlichen Ertrag geschenkt hat. Gott hat seinen Teil und sein Versprechen gehalten. Gott möchte, dass wir uns auf ihn auch verlassen können. Jetzt könnte man natürlich sagen, aber es gibt so viele Stellen, wo Gott nicht gesegnet hat. Ich würde jetzt mal ganz provokant fragen, woher weißt du das? Ja, Gott hat die Dürre zugelassen. Aber kann jemand von euch zählen, wie viele Dürren nicht eingetreten sind, weil Gott sie verhindert hat? Man kann sagen, ich bin gesund und ich kann zur Arbeit gehen. Und was hat Gott damit zu tun? Aber kannst du zählen, wie viele Unfälle er in deinem Leben verhindert hat? Ich weiß, dass ich einen liebenden Gott habe. Und ich weiß, dass er manchmal wahrscheinlich Dinge einfach geschehen lässt, damit ich weiß, dass sie überhaupt möglich sind. Wenn er mich immer beschützen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch mittlerweile Fallschirmsprünge ohne Fallschirm machen. Wenn ich wüsste, dass er mich immer beschützt, warum nicht? Dann habe ich längeren Freifall. Aber genau darauf läuft es ja hinaus. Wenn wir uns das angucken, wie Gott segnet und wie wir im Leben stehen, stellen wir sehr oft fest, dass wir uns zwar über die Dinge beschweren, die eintreten, und manchmal für die Dinge danken, bei denen wir tatsächlich bemerkt haben, dass sie fast eingetreten sind. Aber im Großen und Ganzen weiß ich doch nicht, wie viele Autounfälle verhindert wurden, nur weil meine Frau ihr Handy gesucht hat. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die meisten Dinge, die Gott tut, so perfekt getan sind, dass ich niemals mitbekommen werde, dass sie geschehen sind. Und so kann ich sagen, wenn es mir gut geht und ich mir angucke, wie viel in meinem Leben auch hätte schiefgehen können, dann muss er seine Hand darüber gehalten haben, auch wenn ich es nicht nachweisen kann und sagen, guck mal, da und da und da und da und da. Und die hat eine Kettenreaktion aufgehalten und da und da und da auch. Das kann ich nicht. Aber ich kann sagen, Gott liebt mich und es geht mir gut. Also wird er seine Hand über mich halten. Manchmal sehen wir so ein paar Verkettungen und manchmal können wir auch erkennen, dass Gott es tut. Aber wahrscheinlich lässt er an der Stelle extra so ein kleines bisschen Perfektion weg, damit wir das überhaupt mitbekommen. Und diesem Gott würde ich sehr gerne danken. Ich danke einem Gott, der so gut arbeitet, dass ich noch nicht einmal mehr mitbekomme, dass er arbeitet. Und ich danke einem Gott, der mir so viel schenkt, dass ich auch ausruhen kann und mich nicht auf die Ewigkeit freuen muss. Ich kann hier auch schon die Früchte dessen genießen. Und so würde ich sagen, zusammen mit dem Prediger, macht mal eine Pause und dankt Gott.